Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, mein Name ist Gero Hesse. Ich freue mich heute. Spannendes Thema hier am Start. Es geht ganz high level um das Thema Grenzen überwinden. Und zwar mit Recruiting-Technologie. So würde ich es mal umschreiben. Aber nicht nur das. Ich spreche heute mit Dr. Matthias Mauch. Der ist Managing Director von Tern Deutschland. Was das genau ist, da werden wir gleich drüber sprechen. Ich freue mich, dass er hier am Start ist. Herzlich willkommen, Matthias.
Vielen Dank, lieber Gero, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Sehr, sehr gern. Freut mich auch, dass du da bist. Und vielleicht starten wir einfach mal mit dir selbst. Du bist ja passionierter Gründer, wie ich auf LinkedIn sehen kann. Und eine Gründung von dir ist, wenn ich das hier richtig deute, intern aufgegangen. Vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen deinen Weg skizzieren bis zu der Rolle, die du heute hast. Nicht in epischer Breite, ich glaube, dann ist der Podcast nämlich schon
durch. Das ist auch ein abenteuerlicher Weg, lieber Gero.
Ja, dann leg mal los.
Ich versuche es kurz zu halten. Ich habe während meiner Promotion an der WHU einen Anruf von meiner Mutter bekommen, ja, wie das manchmal so ist. Die Mütter, die sorgen sich um ihre beiden Jungs, ja, sie hat noch einen. Und dann hat sie mir gesagt, dein Bruder macht dann Schmarrn in Tunesien. Ja, dann habe ich gesagt, was ist Tunesien, was macht er denn wieder? Keine Ahnung. Ja, der hat AKP und der macht was mit Sprach. Und los ging die wilde Reise. Ich bin dann da mal hingeflogen, habe mir es angeschaut und dann sind wir da so reingegangen und hat er gesagt, ja, da ist hier meine Küche und hier unser Schlafzimmer mit unserem dritten Mitgründer und da ist unser Lehrzimmer. Dann habe ich gesagt, also geleert wird hier ja wahrscheinlich relativ wenig. Es ist einfach nur eine Couch und zwei so Plastikstühle, wie man sie im Garten hat. Und es war alles total abenteuerlich, total verrückt. Das war der tunesische Frühling, ne? Draußen die Revolte und da ging es richtig ab. Und wir haben dann dort ich habe die Gründung von der Jetusion damals noch, so hieß die, da mitverfolgt und das als Außenstehender wahrgenommen. Und was mir eben von Anfang an aufgefallen ist, das Ding war immer voll. Da waren ständig Leute. Und ich habe gesagt, als ich gefahren bin, Mensch, ja, wilder Ritt. Und er hat noch gesagt, mein Bruder, pass auf, eines Tages haben wir die größte Sprachschule in Tunesien. 4 Jahre später, 2016, hatten wir die größte Sprachschule in Tunesien, heute die größte Konsortium in Nordafrika. Irgendwann ist uns aufgefallen, da sitzen so viele Pflegefachkräfte drin in unseren Schulen. Da haben wir gefragt, was macht ihr denn, was wollt ihr denn? Und tja, daraus ist die Idee geboren worden, wir wollen alle nach Deutschland und wir haben gesagt, vielleicht können wir da helfen. Und dann erstmal, was wir heute Admin-Tech übernehmen, also da muss man dann ganz viele Bescheide ausfüllen, Visum etc. pp., alles per Hand und heute per AI. Das ist in der Nutshell die Reise. Wir haben dann mehr und mehr, Corona war sehr hart für uns. Es gab keine Sicherung. Natürlich in Tunesien, Business überhaupt in einem dritten Weltland ist was ganz anderes. Wer dazu Fragen hat, kann an mich wenden. Sollte man das tun? Als Weißer vielleicht oder Weiße ist eher schwierig. Aber es war the ride of my life. Und 2024 waren wir in 6 Ländern aktiv. Wir hatten hier 35 Mitarbeiter und ich habe dann die damals Recruit und die Gerando, die beiden Firmen in die Tern abgelöst und Tern hat dann 100% meiner Anteile übernommen. Und heute sind wir eine der führenden Recruiting-Dienstleister, also ganz klassisch im Pflegebereich, auch im Elektrotechnikbereich, in allen möglichen handwerklichen Bereichen. Und was wir eben seit unserem Schulterschluss tun, ist, wir bauen AIs rund ums Recruiting. Ich gehe mal kurz drauf ein und dann können wir vielleicht ein bisschen drüber reden. Im Prinzip kann man das so sagen, wir haben die AI-Tech für das eigentliche Recruiting. Das heißt, wir haben einen AI-Assistant, sie heißt Sophia. Das ist ein kleiner roter Knopf, mit dem kann man sich unterhalten. Und Sophia lenkt und steuert quasi unser ganzes Recruiting aus. Wenn wir dann die Leute haben, dann gibt es das immer noch bestehende Admin-Tech. Also das ist dann quasi ein, ja, auch geforecastetes Tool, wo dann die Auftraggeber, das sind meistens Kliniken oder große Mittelständler, uns beauftragen, hey, ich will wissen, wo jetzt der Krishna aus Indien und die Mariam aus Tunesien sind. Und die Mariam und der Krishna haben eine App, mit der sie dann immer schön brav alle ihre Dinge abfotografieren, dokumentieren und so bringen wir die beiden Seiten zusammen, damit dann alle am Tisch, nämlich nicht nur die Mariam der Krishna und der Arbeitgeber, sondern auch bei uns ganz wichtig, der deutsche Staat zufrieden sind. Denn der muss am Ende des Tages das alles für gut erklären.
Naja, also das hört sich jetzt in den Nutshell schon komplex an, auf jeden Fall, was ihr da macht. Das ist auf der anderen Seite natürlich was, wenn man sich anschaut, wo Deutschland so steht und wie wichtig eigentlich die Fachkräfte oder der Fachkräftezuzug aus dem Ausland ist, heute schon und perspektivisch sein wird. Stichwort demografische Entwicklung natürlich was, wo ihr, glaube ich, einen guten Riecher gehabt habt, da reinzugehen, bei aller Komplexität, die das mit sich bringt. Versuch mal doch das Thema mal so ein bisschen abzuschichten. Ich überlege gerade, wo wir anfangen. Vielleicht fangen wir einmal nochmal ruhig mit der Technologie an. Also AI-based, kann ich das mir so vorstellen, dass ihr eine Art modernen Chatbot, Workflow, Bot habt, der halt mit den KandidatInnen in den Dialog geht, dafür Sorge trägt, dass die richtigen Dokumente an den Start kommen, auch dafür Sorge trägt, dass die richtigen Dokumente dann an die richtigen Institutionen in Deutschland gehen, um diesen ganzen administrativen Prozess zu verschnellern. Ist es das?
Genau, also im Prinzip kannst du dir so vorstellen, dass die Kliniken hinter Tupfingen zu uns kommen und sagen, wir brauchen jetzt erstmal Pflegepersonal, sage ich jetzt mal ganz salopp. Jetzt erstellen wir mit denen, was wir sagen, eine Persona. Das heißt, wir möchten identifizieren, wen suchen die denn eigentlich? Und ganz witzig, viele wissen es selber nicht, was sie suchen. Ein Intensivpfleger ist ganz anders als ein, sag ich mal, normaler Pfleger, ganz anders als ein Altenpfleger oder jemand, der in der mobilen Pflege arbeitet, Ambulantenpflege. Und das Gleiche gilt natürlich für ein Offshore-Techniker, der eben dann draußen auf der Nordsee sitzt und die Dinge dort macht, es ganz anders auch gepolt als so ein Starkstromtechniker, der vielleicht irgendwie Überlandleitungen verlegt. Das heißt, damit die Leute bleiben, müssen wir auch wissen, wer die eigentlich sind. Und da gehen dann unsere, und das ist sozusagen eine sehr, sehr menschliche Aufgabe, dafür nehmen wir uns auch bewusst ganz viel Zeit. Wir gehen dann hin nach Hintertupfingen und sagen, liebes Klinikum, was wollt ihr denn von denen? Wie ist das denn? Wie ist es auch zum Beispiel mit Familienzuzug? Seid ihr in einer stark bevölkerten Stadt oder seid ihr irgendwie auf dem Land? Und Psychiatrie, nicht jeder kann oder nicht jeder will das, gerade Kinderpsychiatrie. Ne? Das sind oft schwerste Fälle, schwerste Traumata, die auch für jemanden, der aus dem Ausland kommt, vielleicht einfach too much sind. Also es sind ganz viele Faktoren, 150 Stück an der Zahl, die wir da abfragen. So, und jetzt kommt eben unsere AI-Assistent.
Ganz kurz, ja. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Wie fragt ihr das ab bis dahin? Diesen Schritt, also, ist das ein Interview, was ihr führt vor Ort?
Also im ersten Mal gehe ich sozusagen zu Personalern oder zu den Personalern hin. Meistens haben wir immer einen operativen Teil. Also jetzt bleiben wir beim Klinikbeispiel. Wir haben dann sozusagen die Pflegedirektion, die sozusagen das Fachliche macht. Und dann haben wir jemanden aus dem Personal, die dann eben zusammen uns dieses Profil geben. Es entstammt sozusagen das Fachliche, was wir machen, entstammt der Psychometrie. Man hat da in der klassischen Psychologie die fünf großen Marker. OCEAN, O-C-E-A-N, ne? Openness, Conscientiousness, Extraversion. Etc. Und die kann man wieder aufteilen in kleinere Marker. Das ist tatsächlich gerade ein Forschungsprojekt, das wir machen, auch für die EU. Und jetzt geht es eben darum, wie fein können wir das aufsplitten? Noch sind wir nicht so fein. Im Moment ist es so, dass wir eben noch wirklich abfragen, okay, wer passt denn einfach zu euch nach Hintertupfingen? Was muss das für jemand sein? Und wie passt der auch zu euch und ihr zu ihm? Und jetzt laden wir das alles ein.
Der Prozess ist ein Interview. Also
genau, mehrere Interviews tatsächlich meistens.
Ja, okay.
Genau.
Ja.
Und auch mit mehreren Personen. Das erstellen wir im Hintergrund und dann laden wir das sozusagen unserer Sophia ein. Und die Sophia ist unser AI-Bot. Die schafft jetzt gerade im Moment irgendwas zwischen 2.500 und 3.500 Interviews pro Stunde. Wir haben ungefähr 600.000 jetzt Personen, die jetzt bei uns registriert sind, die wir dann eben für verschiedene Berufsgruppen ausselektieren können. Und dann gucken wir eben, was passt denn jetzt nach Hintertupfingen? Wo sehen denn wir jetzt basierend auf diesem datengetriebenen Approach den besten Match? Die Sophia darf das, ganz wichtig, aber nicht alleine machen, sondern die Sophia geht jetzt erstmal hin, die hat jetzt ihre Profile und jetzt können sozusagen basierend auf den Jobausschreibungen entweder die Kandidaten sich noch bei Sophia bewerben und mit ihr die Interviews machen oder wir haben die Interviews schon gemacht und Sophia sagt halt, und das sieht man dann so, wie das eben in diesen klassischen SaaS-Lösungen ist, der ist ein 96%iger Match, 87%iger Match, etc. pp. Das läuft sehr, sehr, sehr gut. Und es ist eigentlich Wahnsinn, was da moderne LLMs machen können. Wir haben 18 Entwickler, die das für uns in Indien in unserem eigenen Tool aussteuern. Es sind hochsensible Daten. Wir müssen das alles SOC 2 konform und DSGVO natürlich konform machen, sodass das eigentlich auch vom Datengitter, das wir dahinter anlegen, so komplex ist, dass wir einfach nur dafür eigene Mitarbeiter angestellt haben. Dieses Datenpooling, wie wir das jetzt nennen, das heißt, es sind ja reelle Menschen, die uns jetzt ihre Daten zur Verfügung stellen. Das findet jetzt eben auf diese Positionen in Hintertupfingen statt. Und jetzt gucken wir, wer passt denn jetzt dazu? Und was ganz erstaunlich ist, wir sind in der Pflege bei ungefähr 3 bis 3,5 Personen pro Stelle, mit der Sophia sozusagen auf knapp 1,5 und ein paar zerquetschte Vorschläge pro Stelle gekommen. Das heißt für mich als Recruiter und Dienstleister, ich muss für 10 Pflegefachkräfte, die ich nach Deutschland hole, wenn ich mehr 35 bis 40 vorbereiten, sprachlich fit machen, Dokumente herstellen und so weiter. Das passiert ja alles im Hintergrund schon, sondern eben nur noch 16. Was wir da noch machen können und was auch in Korea und in China schon gemacht wird, ne, dass die Augenbewegungen ausgelesen wird, dass die ganze Körperhaltung ausgelesen wird, das Lächeln und so weiter. Vieles dafür wird im AI Act sozusagen nicht erlaubt oder zurückgehalten. Da ginge noch viel, viel mehr. Aber wir haben da auch, wie ich finde, sehr vernünftige Vorgaben, woran wir uns eben halten und wie wir dann eben dieses Sourcing machen. Wenn die Sophia fertig ist, dann sagen wir, lieber Pflegedienstleiter, lieber Personaler, das sind unsere Vorschläge. Und jetzt wieder, ne, das haben wir viel wegdigitalisiert und jetzt kommt der eigentliche so ein bisschen der Hack, die Zeit, die wir uns alle sparen, wo wir auch Kosten sparen, die benutzen wir jetzt dafür, dass wir die Leute aus Deutschland in der Regel tatsächlich nach Indien, nach Ruanda, nach Marokko, Tunesien einfliegen, damit jetzt der menschliche Match passiert. Das ist super, super wichtig. Das sehen wir auch in den Zahlen. Wir haben ungefähr 30% weniger Abwanderungen, wenn die Leute sich kennengelernt haben. Wie sieht eine deutsche Chefin, ein deutscher Chef aus? Wie grüßt man sich? Wie läuft so ein Interview ab? Wie ist auch für die deutschen Chefs sozusagen sehr interessant? Wie lehrt man in Indien? Was ist den Leuten dort wichtig? Das ist ein enormer Gewinn.
Darf ich dazu einmal ganz kurz fragen? Gerne. Also ja, gerne. Ihr holt die Leute aus Indien nach Deutschland oder so rum.
Ja. Um das zu tun, holen wir erst die Deutschen nach Indien.
Das wollte ich nämlich fragen. So hatte ich dich verstanden. Da habe ich gerade gedacht, das ist ein Prozess, den ich so noch nie gehört habe. Aber deswegen hake ich ein. Mega interessant. Das heißt, der Pflegedienstleiter in dem fiktiven Beispiel, der fliegt wirklich nach Indien, spricht vor Ort mit den Leuten und gibt einen Eindruck, wie Arbeitswelt in Deutschland so aussieht.
Korrekt. Kommt halt auch daher, wir machen ja skaliertes Recruiting. Wir sind keine Headhunter. Es müssen mindestens 5 Personen überhaupt kommen, damit wir ein Klinikum oder ein Haus qualifizieren. Das geht dann hoch bis 3-stellige Positionen jährlich, wo wir eben Personal holen. Und klar, das ist ja dann auch eine Masse Mensch. Na, das sind ja ganz viele Bedürfnisse, ganz viele Needs. Und nehmen wir so ein multikulturelles Land wie Indien. Na, da haben wir ganz einfach, da haben wir platt gesprochen, Männer, Frauen, queere Personen, aber die kommen halt auch gleichzeitig vielleicht mit eher gläubigen Muslimen, mit Hindus. Da ist ganz viel Reibungsfläche, aber auch ganz viel, was das kleine Klinikum Hintertupfingen halt total bereichern kann. Also, und das gilt es vorzubereiten.
Alright, dann sind die also dort, klar, und den Aufwand betreibst du halt auch ja eigentlich nur dann, wenn du sicher sein kannst, dass die Reise sich lohnt. Also einmal Spaß nach Indien, das macht man vielleicht einmal, aber
ja, ist dann hat man an der Stelle. Ne?
So, jedenfalls, okay. Nehmen wir an, das ist gut gelaufen, wie geht der Prozess dann weiter? Weil es ist ja nun auch echt entscheidend, was, bleiben wir bei Indien, was die Menschen aus Indien, wenn sie dann nach Deutschland kommen, eigentlich hier so erwartet. Also ne, der Weg andersrum quasi, wie läuft der dann ab?
Das ist voll, also und da legst du jetzt auch genau den Finger sozusagen in die Wunde. Das ist ja das, womit sich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie US, UK oder auch den Arabischen Emiraten relativ schwer tut. Jetzt kommt, also als zweiter Block, und jetzt haben wir die Kandidaten gefunden, der Pflegedienstleiter kommt, die finden sich toll, das ist ein Match. Jetzt kommt ja schon mal der erste Grüß August aus Deutschland, nämlich die Dokumentation und dieses Ganze, was ich vorhin als Admin-Tech beschrieben habe. Das ist hammerhart. Es wird viel besser, gerade Shoutout an Bayern, die machen das richtig, richtig gut. Und auch in Sachsen und auch in Baden-Württemberg, das kommt alles. Aber da haben wir wirklich ein Tal der Tränen hinter uns, was so eine Fachkraft, die ja hier so wirklich super dringend gebraucht wird, hinter sich bringen muss. dass das läuft und wir sind, es ist viel besser. Wir reden immer noch von 6 bis 9 Monaten. Also es ist jetzt noch nicht der Stein der Weisen vom Himmel gefallen. Aber ich mache das ein bisschen langweilig, dieses Thema, aber im Prinzip, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind sozusagen ein Notar zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Wir machen auf beiden Seiten die Dokumentation virtuell. Die bringen die Dinge zusammen und der Arbeitgeber sieht dann in so einem kleinen Dashboard, oh ja, der Krishna ist 57% da, dann und die Miriam ist schon über 80% dann. Geschätzte Einreise, ne, durch, das ist eigentlich nicht wirklich eine AI, das ist einfach nur dann sozusagen eine Schätzung, basierend auf den Daten, die wir die ganze Zeit erfassen, am 1.5. und 1.6. Ich sage jetzt irgendwas. Jetzt schaffe ich Transparenz. Der Arbeitgeber weiß, okay, ich muss eine Wohnung vielleicht vorhalten. Wir halten in den großen Städten auch selber Wohnungen vor, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich muss die Pflegedienstleitung oder denjenigen, der sich um den Dienst kümmert, Bescheid sagen, der kommt jetzt. Routinechecks müssen gemacht werden und so weiter. Also diese ganze Vorbereitung wird bei uns sozusagen ausgestrahlt. Wir kriegen die in einzelnen Departments, reichen quasi mit unseren Fingern in die Organisation hinein und bereiten dann eben auch die Wohnungsbeauftragten vor und jeden, der es wissen muss. Aber Achtung, jetzt ist der Krishna durch die Deutschprüfung gefallen. Ah, ein Drama. Der Krishna ist durchgefallen, jetzt muss er wieder 2 Monate warten, ja. Früher großes Problem, der Krishna traut sich uns nicht sagen, der kommt aus einer streng hierarchischen Gesellschaft, wir wissen nicht Bescheid, oh Gott, jetzt er versucht schnell und heimlich nochmal zu machen. Ganz viel menschliches Drama, das wir eben abfangen müssen und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hack, warum wir auch so erfolgreich sind mit dem ganzen Ding. Es ist operativ ein wahnsinnig dickes Brett, wir haben tolle Kontakte in die Botschaft, in die Konsulate, ins Bundesministerium etc., aber das ist halt nur die halbe Miete. Die andere halbe Miete ist halt der Faktor Mensch. Ja, da ist ein Krishna und dem ist das total peinlich, der weint wirklich zu Hause, weil er es jetzt nicht bestanden hat. Und bei uns ist es halt einfach eine E-Mail, die rausgeht, alle wissen Bescheid, hey Krishna, kein Problem, mach's nochmal und dann kommst du. Man darf hier nicht vergessen, und das ist jetzt auch wieder ein großes Problem, zu dem wir dann, das ist der dritte Teil ist unserer Reise. Wenn der Krishna hier ankommt, dann hat der im Regelfall 13 Monate Deutschunterricht plus eben dieses Admin-Tech hinter sich. Also es ist jetzt nicht, dass der da frisch und juchzend da sozusagen ankommt. Und jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß, der Krishna, der war jetzt 8 Stunden im Dienst, ist dann nach Hause gegangen und hat 5 Tage die Woche 3 Stunden lang Deutsch gelernt, damit er eben unsere Prüfungen besteht. Und typischerweise ist es bei uns so, wenn der Arbeitgeber, die mal für gut befunden hat, haben wir immer noch einen Schwund von ungefähr 25-35%, wo die Kandidaten das Deutsch einfach nicht packen, doch noch abbrechen, obwohl sie schon einen Job in der Tasche haben, weil es halt einfach so ein irrer Hustle ist, noch nach Deutschland zu kommen.
Wahnsinn. Das ist ja unglaublich, was auf beiden Seiten investiert werden muss. Das war mir bisher gar nicht so bewusst. Dass der Arbeitgeber investiert, klar, dass er allerdings so investiert, auch dann in irgendwo hinzureisen, das war mir gar nicht bewusst. Aber umgekehrt, also was der Kandidat, die Kandidatin da investieren muss, ist ja auch echt gewaltig. Ne?
Und it's the journey of your life, sagen sie immer. Ne? It literally is the journey of your life. Und wir haben da wirklich immer ganz beeindruckende Coaching-Sessions, so nennen wir das. Der Kandidat hat jetzt bestanden und dann wird dem das jetzt nochmal wirklich... Das ist generational wealth, würden die Engländer sagen. Dadurch ändern sich Familiengeschehnisse. Wir reden hier von Großfamilien. Ne? Das Geld, das der verdient. In Indien gehst du jetzt als Pfleger mit 180 Euro nach Hause im Monat. Das ändert für die gesamte Gesellschaft sozusagen, aus der er kommt, was. Und dann im besten Falle, bei uns ist es jetzt so geregelt, wenn der dann in Deutschland ist und als Starkstromtechniker oder Pfleger oder was auch immer sein Zielberuf ist, dann fertig ist, also hier die Anerkennung auch noch gemacht hat, es dauert ja auch noch mal 9 Monate, also wenn er schon hier ist, dann erst darf die Familie nachkommen. Denn wir müssen ganz primär uns darum sorgen, übrigens vor allem zum Schutz der Frauen, dass die Talente oder die Personen, die herkommen, erstmal hier richtig im Sattel sitzen, dass die ihre eigenen Unterlagen beieinander haben, ihre Ausbildung fertig oder diese Anpassungsausbildung fertig gemacht haben. Ne? Nicht jeder Starkstromtechniker aus Indien darf hier einfach loskraxeln und Dinge anschießen. Der muss hier nochmal angepasst werden. Genauso die Pfleger, die kommen aus der indischen Intensivstation, müssen es hier nochmal machen. Also nach Ankunft nochmal 9 Monate Unterricht sozusagen. Und erst dann darf die Familie kommen. Also ein wahnsinniges Opfer und gleichzeitig ganz oft der Fall, Familienmitglied kommt nach, hat sofort einen Job, ist sofort irgendwie, meistens lernen die schon bei uns Deutsch und die juckeln dann zu zweit das Ding. Und als alter VWLer sei auch das noch erwähnt, der Haupttreiber für Wachstum im BIP in den nächsten Jahren in Deutschland wird Immigration sein. Das wird so sein, dass diese helfenden Hände, die hier kommen, uns das Wachstum machen. Denn wir selber als Gesellschaft, wir schrumpfen. Wir haben immer weniger Leute, die überhaupt noch im Erwerb sind. Und hier auch noch ein Fun Fact, das geben wir auch mal gerne mit. Jede Person, die hierher migriert in systemrelevanten Jobs, die dich gerade benannt hat, spart dem deutschen Steuerzahler ungefähr 200 bis 250.000 Euro. Das auch noch am Rande.
Wie läuft das?
Wir hauptsächlich über die Ausbildungskosten und die, also der kommt, der ist fertig. Deutschland muss nicht den Kindergarten, nicht die Krankenversicherung, nicht die Schulbildung bezahlen, sondern der kommt, der ist fertig. Und dann kommen wir mit unseren Schulpartnern daher und passen die sozusagen nur noch an und ab dem ersten Tag zahlt der Steuern. Der kommt an und fängt an, seine Steuern zu bezahlen. Die Systemkosten, die der erzeugt, hat er im Regelfall innerhalb von 2 bis 3 Jahren zurückbezahlt und ab dann, das ist jemand im besten Alter, ne, die sind 25, 27 Jahre alt, zahlen die in das deutsche System ein. Und wenn wir darüber reden, wie wir diese Boomer-Problematik lösen, dann sind es eben diese jungen Kerls und Ladies, die eben die schon ausgebildet hierher kommen und uns hier sozusagen die Stange halten. Und das auch nochmal ein Appell an die Zuhörerschaft. Ich glaube, das wird viel zu oft, viel zu sehr unter den Teppich gekehrt. Natürlich stehen die Leute mit ihren eigenen Religionen, mit ihrem Sikh-Turban, mit ihrem Kopftuch, mit ihren Bärten und so für ihre eigene Kultur. Aber was steckt denn dahinter? Das ist unser gesellschaftlicher Wohlstand, der da auch erhalten wird, dass Leute freiwillig hierher kommen. Und das ist mir immer wichtig, dass man das auch nochmal vielleicht für alle, die da sozusagen draußen sich da auch manchmal Vorbehalte haben oder den Herr Merz vielleicht, wenn er zuhört, wenn er so über das Stadtbild redet. Auch das ist die Wahrheit.
Ja, Wahnsinn. Also diese Zusammenhänge, die sind, wenn du es so detailliert erzählst, wirklich faszinierend. Ich bin gerade insbesondere geflasht von dem Investment, was beide Seiten da wirklich reinstecken. Und ihr als Plattform, die das sozusagen managt, ihr versteht euch ja einerseits als Technologieanbieter, so hatte ich es zumindest verstanden, ne? Oder wenn ich jetzt im Hintergrund bei dir lese, Accelerating Global Talent Migration with Technology, klar, Technologieanbieter, aber ihr seid auch irgendwie mehr als das, ne? Also was mich mal interessieren würde bei Turn in der Mitarbeitendenschaft, wie viel Techies habt ihr da und wie viel Menschen, die vielleicht auch mal irgendwo Leuten zuhören müssen und vielleicht Probleme ganz anders lösen müssen?
Wir haben deutlich mehr Leute, die zuhören müssen, als wir Techies haben. Also es ist im Office nicht anders als im richtigen Leben. Also insgesamt jetzt in dem Recruiting-Teil, den wir haben, sind ungefähr 150 Personen beschäftigt. Davon ungefähr 20 bis 30 im Product UX Tech-Bereich und viele, viele andere. Also noch intensiver als die Arbeitgeberbetreuung ist bei uns natürlich die Kandidatenbetreuung in 16 Ländern. Da haben wir für alle diejenigen, die das mal mit uns ausprobieren wollen, wir haben ein Projekt, das heißt Malengo. Dafür mache ich kurz Werbung. Ich hoffe, das ist okay. Das ist gefördert von der EU. Ihr könnt euch drum bewerben. Es ist umsonst. Ihr könnt mitmachen. Das sind Leute mit ganz, ganz, ganz krassen Fluchtgeschichten. So absurd. Und wir haben da eben ein 11 Millionen Dollar Projekt der Shapiro Stiftung, wo wir eben Flüchtenden, zum Beispiel haben wir hier den Ubala, der war Kindergarten oder Kinderlehrer im Südsudan und hat jetzt hier um eine Azubi-Stelle beworben und die auch bekommen. Und wir dürfen unseren Service umsonst machen und die Arbeitgeber dürfen sozusagen hoffentlich davon profitieren, da tolle Fachkräfte zu bekommen. Kostet nichts, kann man sich gerne bewerben. Also ist das so ein Feel-Good-Ding. Das ist so, wo unsere Arbeit auch einfach Sinn macht.
Habt ihr dazu eine Webseite, irgendwas, wo man mehr Infos sehen kann?
Ja, genau, das ist einfach die,
Gib mir das für die Shownotes. Ne? Ich haue das in die Shownotes auf jeden Fall rein, natürlich sowieso wie die Tern-Webseite, natürlich auch dein LinkedIn-Profil, dass man Kontakt aufnehmen kann. Ich finde das ja total sinnvoll, was ihr da macht.
Ich
weiß nicht,
ob ich das darf, sorry, ich habe das jetzt einfach mal gemacht, aber es ist einfach ein schönes Projekt und
da hilft es auf jeden Fall. Also führt ja vielleicht dazu, dass andere davon auch nur mit profitieren können. Ne? Solche Geschichten sollte man immer laut erzählen, meiner Meinung nach. Was sind für dich als Managing Director der ganzen Veranstaltung eigentlich die größten Challenges, die größten Herausforderungen?
Vielleicht kennst du eine oder andere da draußen. Habt ihr schon mal ein Team mit 160 Mann in 6 Zeitzonen und 4 Religionen geführt? Also wir sind zu dritt mit meinem Global CEO und meinem COO Global sozusagen, wie wir das machen. Das ist also, it challenges us every day. So, wir haben jeden Tag genau das gleiche Problem, das all die Arbeitgeber da draußen auch haben. Wir haben insgesamt, glaube ich, 7,5 Stunden Zeitverschiebung zwischen Westmarokko und Ostindien, wo unsere Teams sind. Wir haben auch Philippinen, wir haben auch kleinere Teams in Vietnam. Aber so, das ist das Kern. Und wir haben knapp 60 Urlaubstage, die halt auf die drei großen Religionen fallen. Das ist total schön. Das ist total cool. Jetzt haben wir gerade Ramadan und wir Christen haben ja auch Fastenzeit. Das ist auch super, super cool, wenn hier gekocht wird. Aber es ist, Guys, es ist einfach anstrengend. Also auch gerade in Leadership-Positionen und auch, da hattest du ja auch ein paar tolle Podcasts dazu, Thema New Work. Ja, auch als unsere Partnerarbeitgeber. Integration ist der letzte Baustein, den wir sozusagen noch delivern mit unserer Tech. Wie integriere ich denn jetzt so unterschiedliche Personen in eine Mannschaft? Wie ändert sich dadurch unsere Arbeitsgesellschaft, also unser Unternehmen? Was bringt es für Inflows? Und es sind einfach sehr, sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie Deutsche und Inder zu arbeiten pflegen. Der Deutsche ist oft auch quasi kreativ, so ein bisschen Ingenieur haben wir immer drin und man geht auch mal einen Sideway und man macht einfach mal so, man probiert Dinge aus, während ja, in Indien ist oft streng hierarchisch, es gibt eine Aufgabe, die wird abgefrühstückt und wird auch sehr, sehr, sehr gut abgefrühstückt, aber es wird halt nicht links und rechts geschaut, sondern dass ich habe eine Aufgabe, die erfülle ich. Wir sind da ein bisschen anders oft. Und dann eine Anekdote, wir wurden gefragt, als wir akquiriert wurden, die deutsche Mannschaft, ja, die arbeiten ja gar nicht richtig, die Deutschen. Die arbeiten ja nur an 5 Tagen. Warum arbeiten die denn nicht? Also haben wir dann gesagt, ja, wir haben Arbeitnehmer Samstag und wir haben halt keine Hausdamen zu Hause, die dann uns die Dinge machen, ne, so wie man in Indien nennt. Aber da ist auch dieser Gigant Indien, so wie China vor 10 Jahren, der da gerade erwacht, wo einfach ganz klar ist, wir wuppen das jetzt und wir bringen das nach vorne. Aber auch ganz toll zu sehen, dieser Respekt für Deutschland und so diese Ideenreichtum und wie wir so Geschäfte haben, finden die alle toll. Also Multikulturalismus kann sehr bereichernd sein, kann wahnsinnig anstrengend sein und dann natürlich, und auch das ist so mein Geschäft oder das, was wir tun, basiert ja darauf, dass wir einen Schmerzpunkt, einen Druckpunkt irgendwo, bei dem der jetzt da seinen Strom nicht verlegt kriegt und da vielleicht der Ton auch schon ein bisschen schärfer ist, weil man immer hinterher liegt, auf der Intensivstation, wo jetzt gerade irgendwie ein Corona-Ausbruch war lokal, die jetzt auf einmal voll ist. Das sind angespannte Situationen und da werden jetzt im schlimmsten Falle zum ersten Mal neue Mitarbeiter angedockt. Und jetzt diese Verbindung aus super High-Level Technology mit wir machen alles und Admin-Tech und dies und Bums und das und mit deiner App kannst du dann, komme ich vielleicht später noch zum in der Integration, kannst du auch noch melden, wenn du einen Wasserbruch hast und die begleitet sozusagen die gesamte Karriere der Leute versus dieses Ultramenschliche. Wir sind ganz viel im Grey-Collar-Bereich sozusagen unterwegs. Grey-Collar, für die es vielleicht nicht so oft hören, das sind Studienberufe im Ausland, die hier sozusagen Technikberufe sind, irgendwas zwischen dem klassischen, sag ich mal, Ausbildungsberuf und dem Studienberuf. Und das ist halt hands-on. Die Leute müssen dastehen, die müssen nach Deutsch, die können nicht eine Viertelstunde mal kurz zu spät kommen. Da muss auch deutsche Kultur mit rein. Und da jetzt die Menschen abzuholen, auch diese Pflegedienstleitung, denen tut ja was weh. Ich schaffe meine Arbeit nicht. Zum Teil gehe ich selber noch mit an die Betten ran. Denen jetzt zu sagen, aber so und so geht das, das ist auch, das war auch, das mache ich seit 13 Jahren, das war ein langes Learning, bis wir da soweit waren.
Wie ist dein Blick nach vorne und auch den Status quo? Ich will hier jetzt echt nicht zu politisch werden, aber Deutschland ist ja nicht immer nur ein einfaches Land, wobei ich manchmal auch das Gefühl habe, dass das greift so um sich. Also welches ja. Land in Europa hat nicht Probleme mit allzu nationalistischen Tendenzen? Guckst du trotzdem positiv nach vorne? Glaubst du, dass wir letzten Endes auf einem Weg sind, der uns zwangsläufig, ja, und das ist meine feste Überzeugung, in eine pluralistische Gesellschaft mehr und mehr führen wird. Ich glaube nicht, dass es einen Weg zurückgeben kann, ehrlich gesagt. Ja. Wie schaust du da drauf? Du bist da sicherlich viel, viel näher dran als ich.
Also so auch alle meckern sie über die Gen Z, ja, und die Jungen, die sind meine große Hoffnung. Ja, die haben es verstanden. Ganz vieles auch. Was arbeitet in mir? Wie geht's mir eigentlich wirklich? Und all diese Dinge, die halt auch natürlich in der Integration der Megafaktor sind, die sind da unsere große Hoffnung, dass das in Zukunft besser wird. Aber vielleicht kurz zurück das musste ich kurz einwerfen, zu deiner Frage. Ja, heute ist es so, ich bleibe mal bei der Pflege, weil da sind die Datenlage am besten. Jeder sechste Abschluss, der in Deutschland gemacht wird, also 16%, sind heute von Nicht-Europäern. Dieser Wert, das wissen wir schon heute, wird sich in den nächsten 10 Jahren mehr als verdoppeln. Bis 2035 wird jede dritte Pflegefachkraft, die in Deutschland ihren Abschluss erhält, nicht europäisch sein. Das können wir auch gar nicht zurückhalten. Die Leute werden immer kränker und unsere Technik wird immer besser. Das heißt aber auch, sie muss immer mehr bedient werden. Die Leute werden immer älter. Wir können immer noch mehr tun, aber gleichzeitig wird es immer komplexer. Das heißt, die Pflegestunden pro Patient, ironischerweise, gehen trotzdem immer noch nach oben. Es ist immer noch intensiver, immer noch mehr zu tun pro Patient, obwohl ja eigentlich Technologie helfen sollte. Aber Technologie schaut halt als erstes mal darauf, wie können wir lebenserhaltende Maßnahmen verbessern, auch Lebensqualität am Ende des Alters verbessern. Das heißt erstmal für die Pflege mehr Personal, ironischerweise. Übrigens, ganz, ganz krasses Thema, was bei uns gerade voll reinschlägt, ist, wir wollen alle CO2-neutral werden. Wir wollen unsere Leitungen von der Nordsee nach Bayern verlegen. Diese Personen gibt es einfach nicht in der Größenordnung, wie wir es uns als Klimaziel vorgenommen haben. Deswegen sehen wir da auch einen ganz, ganz starken Anstieg von Personal, ähnlich in Radiologien. Long-Covid, Riesending. Die Leute müssen alle jetzt in den Radiologien mehr behandelt werden. Ganz, ganz großer Anstieg. Die Parteienlandschaft ist so, wie sie ist. Das mache ich jetzt kurz. Und eigentlich egal, man sieht es vielleicht ein bisschen bei der Meloni, eigentlich egal in Italien, wer regiert, wir kommen da ja gar nicht weg. Also insofern ist das sozusagen relativ, glaube ich, politikstabil. Diese Integration muss passieren. Und jetzt nochmal Integration per se, und das war der Punkt, den ich zum Anfang gemacht habe. Die Jugend, die Jungen, die jetzt Abitur machen oder gerade gemacht haben, die, glaube ich, haben es eben diesen Zugang. Früher, als ich jung war, war vielleicht bei dir auch noch so, jetzt bin ich 40, war so die Mentalität, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, und das ist natürlich für Leute, die aus einer anderen Kultur kommen, per Definition schon ein Ausschlusskriterium, weil die kennen das so nicht. Und die wollen es vielleicht auch gar nicht. So, und es ist auch brutal, wenn du das noch nicht kennst. Heute ist es besser und heute sehen wir auch, dass gerade bei den Jüngeren auf den Stationen da ganz, ganz, ganz tolle, also unsere Pflegehelden und unsere Elektrohelden haben wir übrigens auch schon, die da wirklich die Neulinge an die Hand nehmen und die da durchführen. Und das wird, wir sind noch nicht Amerika, aber es wird immer besser.
Super. In Anbetracht der Zeit, ich könnte dir noch lange zuhören, mega spannend die Themen, vielleicht machen wir irgendwann nochmal Folge 2. Kann ich eigentlich nur sagen, ich wünsche dir und dem ganzen TERN-Team, dass ihr weiter optimistisch und auch erfolgreich da voranschreitet und euch nicht entmutigen lasst, ob der Komplexität, ob der politischen Widrigkeiten, die es dann teilweise gibt. Letzte Frage von mir für heute. Sagram hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Du hast jetzt schon einiges erzählt, was man darunter subsumieren kann. Vielleicht gibt's aber irgendwas, was dich selbst, Matthias, in letzter Zeit inspiriert hat. Vielleicht hast du irgendwas erlebt, gelesen, gehört, gesehen, was dich nachdenklich gestimmt hat.
Ich habe ja gerade von Malengo, diesem Projekt, erzählt. Und ich bin öfters in Ruanda. Ja, Ruanda hat, man kennt's vom Genozid. Und es hat leider diesen Touch. Dabei ist das, ich kann es jedem uneingeschränkt empfehlen, macht da Urlaub. Es ist life-changing, wirklich. Und da haben die, also es ist so ein ganz kleines Land und die sind auch wirklich noch arm. Und die gehen aber einfach durch die Welt und sagen, wir sind das neue Singapur von Afrika. Ja, und dann, die haben eine Disziplin, ein Tag, ein Samstag pro Monat muss das gesamte Land aufräumen. Kein Witz, Gero, die müssen hin und brauchen einen Attest, wenn sie nicht mit aufräumen. Das gesamte Land räumt auf. Höchster Frauenanteil ich weiß gar nicht, ob weltweit, aber auf jeden Fall in Afrika, von Frauen im Parlament. Und es gibt sie, diese kleinen Dinge, die ich war so bewegt, als ich da war. Ich konnte das alles gar nicht glauben, was das für ein absolut cooles, kleines Land ist. Deutlich sauberer als Berlin, also Kigali. Und diesen Mut einfach zu haben, anzupacken, loszulegen und zu sagen, ich mache das jetzt, das hat mich so inspiriert, dass und nicht nur mich, hier die Klarna-Gründer haben da einen riesen Startup-Hub für Ostafrika reingesetzt. Das fand ich ganz, ganz, ganz beeindruckend. Und die haben nichts und doch so viel. Und das fand ich total spannend. Und das nehme ich übrigens auch, und jeder Gründer kennt es, mit in mein Daily Life. 90% von dem, was uns passiert, ist harte, harte Arbeit und viel Bullshit. Und aus denen die Kraft, oder dann aus den remaining 10% die Kraft zu schöpfen, das alles durchzustehen, so wie das in Ruanda gemacht wird, das war eine wahnsinnige Inspiration für mich.
Ja, super. Man merkt es. Die Zuhörenden werden nicht nur hören können. Ich habe dich jetzt auch gesehen, die Augen leuchten. Fantastisch. Tolle Story. Toll, was du da aufbaust mit deinem Team. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir echt Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, lieber Gero. Ich freue mich jetzt schon auf Teil 2 und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach, und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.